Dieser Morgen ist ein neuer Ausdruck für eine neue Wirklichkeit. Dass Gott eine Sprache in die Welt gebracht hat, die sich in vielen Sprachen dieser Welt ausdrückt. Es sind nicht nur die Lieder, es ist nicht nur die Musik, es ist sein Geist. Vorläufig aber brauchen wir immer wieder Übersetzer. Mein Thema heute Morgen. Und ich lese dazu einen Abschnitt aus 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. Ich danke meinem Gott, eurethalben für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus verliehen worden ist. Ihr seid ja in ihm reich geworden in allen Stücken, in aller Rede und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis über Christus in euch befestigt worden ist, so dass ihr nicht zurücksteht in irgendeiner Gnadengabe bei eurem Harren auf das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus, der euch auch Festigkeit geben wird bis ans Ende, derart, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Getreu ist Gott, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Gemeinde, wenn wir Worte wie Armut und Reichtum hören, dann denken wir an die materielle Seite des Lebens zuerst. Wir denken an die materielle Armut der Menschen in anderen Teilen der Welt und an den Reichtum der Industrieländer. Diese Unterschiede zwischen Überfluss hier und Armut bis zum Hunger dort machen vielen Menschen unter uns und in der ganzen Welt zu schaffen. Aber nicht nur in diesem großen Zusammenhang. Nicht nur unter den fernsten und reichsten Ländern der Erde, sondern auch unter uns. Wir werden erst dann ein neues, ein anderes Verhältnis zu Armut und Reichtum gewinnen, wenn unsere Vorstellungen von Arm und Reich über das vorwiegend materielle Verständnis hinaus erweitert wird. Arm und Reich sind nicht nur Fragen des Geldes, sondern auch des Geistes, des Herzens und der Seele. Es gibt nicht nur die irdische, sichtbare und vergängliche Seite des Lebens, sondern auch eine himmlische, eine verborgene und unvergängliche Seite des Lebens. Solange wir an Arm und Reich vorwiegend das Sichtbare und Vergängliche sehen, bleiben wir dem gravierenden Spannungsfeld zwischen Armut und Reichtum preisgegeben. Untergehen kann man in beidem und zwischen beidem. Wir werden dann verlieren, und zwar beide, arm und reich. Denn Armut und Reichtum lebt als ein mörderisches Spannungsfeld, auch mitten unter uns in unseren Herzen, in unserem Land, unter uns als Nachbarn, in einem Haus, in der gleichen Familie und in der Gemeinde. Der Reichtum, von dem Paulus in diesem Satz spricht, bezieht sich offensichtlich nicht auf die materielle Seite des Lebens, sondern, wie er sagt, auf Rede und Erkenntnis als Gnadengaben. Nun muss man aber zugeben, dass durch Rede und Erkenntnis schon mancher reich geworden ist. Er konnte sein Fachwissen anbringen und sich gut verkaufen. Aber Rede bedeutet hier nicht Redebegabung. Und Erkenntnis bedeutet hier nicht Fachwissen und Sachkenntnis. Rede und Erkenntnis haben hier etwas mit Christus Jesus zu tun. Gehen von ihm aus, sind auf ihn bezogen. Und von ihm kann man nun nicht sagen, dass er durch Rede und Erkenntnis materiell reich geworden sei. Man kann allerdings auch nicht sagen, dass er auf dieser Erde das Spannungsfeld zwischen Armut und Reichtum beseitigt habe. Arme und Reiche sind zu ihm gekommen und haben sich selbst und den anderen anders sehen gelernt. Es kam in ihr Leben eine andere Dimension. Sie ließ, diese neue Dimension, auch die äußeren Lebensverhältnisse der Betroffenen nicht unberührt. Aber sie zielte auf Herz und Gesinnung und nicht auf das Portemonnaie. Worauf bezog sich diese Rede in Christus Jesus? Worauf bezog sich diese Erkenntnis in Christus Jesus? Wovon reden? Was erkennen? Was war denn nun die neue Dimension im Leben jener Menschen, an die Paulus schreibt? Die neue Dimension in ihrem Leben war die Gnade Gottes. Ein verbreiteter Begriff, ein oberflächlich gewordener Begriff für viele Menschen. Hier ist von dieser Gnade Gottes, was immer sie zunächst einmal bedeuten mag, die Rede als von einer Gabe, die Menschen empfangen haben, die sie erfahren haben, die ihnen verliehen wurde. Gnade bedeutet nun ein bedingungsloses Angenommensein bei Gott. Und das heißt, ein tiefes, bedingungsloses Angenommensein bei einer Autorität, die unseren Augen verborgen ist. Ein Angenommensein bei einer Instanz, die wir nicht sehen können. Ein Angenommensein von einer Macht, die in der Person Jesu personifiziert ist, die wir aber nicht greifen können und auf die wir uns heute in der sichtbaren Dimension nicht berufen können. Wir tragen aber in uns eine verzweifelte Sehnsucht nach Angenommensein und Bestätigung unter uns, so wie wir hier sitzen. Und das kann unser Verderben werden. Wir tragen eine tiefe Sehnsucht nach einem bedingungslosen Angenommensein in unserer Gesellschaft. Und wir möchten uns mit ihr verbunden fühlen, anerkannt und akzeptiert sein. Und das könnte unser Verderben werden. Wenn wir keine Augen mehr haben für die verborgene Wirklichkeit Gottes und jene unsichtbare Autorität uns nichts mehr nützt, werden wir arm oder reich untergehen in den sichtbaren Dimensionen dieser Welt oder zwischen ihnen aufgerieben werden. Die Wirklichkeit dieser Welt spielt sich ab zwischen Hütten und Palästen, zwischen Lumpen und Seide, zwischen Athleten und Krüppel. Wer ein Krüppel ist, möchte ein Athlet werden oder wenigstens gesund. Wer in Hütten lebt, möchte einen Palast oder wenigstens ein Haus. Wer in Lumpen herumläuft, möchte Seide oder wenigstens Kleider. Und wer Hunger hat, möchte wenigstens satt werden. Aber seht euch doch die gnadenlosen Menschen an. In Häusern, Palästen, Kleidern und in Fitnesscentern. Was bedeutet die Gnadenlosigkeit in unseren Herzen im Umgang miteinander? Die Gnadenlosigkeit der Satten unterscheidet sich in nichts von der Gnadenlosigkeit des Hungrigen. Der, um überleben zu können, skrupellos wird. Armut in Geist und Herz und Seele, Gnadenlosigkeit unseres Herzens ist Ausdruck unserer Verlorenheit. Und es gibt keinen Staat, keine Gesellschaft, die dieser Wahrheit gewachsen ist. Und auch keine Kirche. Und kein Hilfswerk. Wenn Gnade nicht Gestalt annimmt in unseren Herzen und die neue Dimension des Unsichtbaren uns ergreift, dann sind wir nicht zu retten. Womit wir auch immer unser schlechtes Gewissen beruhigen wollen. Was passiert, wenn der Athlet zum Krüppel wird, wenn der Palast zerfällt, wenn die Seide zerschleißt, schmutzig wird, wenn das Leben ungnädig geworden ist im Umgang miteinander? Die Möglichkeiten zu verlieren, was wir haben, machen Angst, und die Angst macht abhängig und die Angst macht krank und die Empörung darüber verdunkelt den Sinn und erfüllt das Herz und den Geist des Menschen mit Finsternis. Wer kann da noch helfen? Wo ist da die Rede, die zündende, rettende, heilende Rede, die Herzen gesund macht? Wo ist da die Erkenntnis, die sich nicht in Postulaten und Forderungen niederschlägt, sondern die das Herz erhellt mit Licht? Wo ist eine Erkenntnis, die über die Information und das Wissen hinausgeht? Wo ist Einsicht ins Leben und in den Tod und in das, was damit zusammenhängt? All unseren Sachkenntnissen folgen Zwänge. Unweigerlich. Auf allen Ebenen des Lebens. Paulus sagt, ihr seid reich geworden. Seid ihr euch eures Reichtums bewusst? Und ich rede nicht vom anderen Reichtum. Seid ihr euch des Reichtums der Gnade bewusst? Ist Gnade in euren Herzen ein Reichtum, reichlich vorhanden? In der Art, wie ihr über euch selber denkt, seid ihr Begnadete? Oder müsst ihr euch euer Leben und euer Selbstbewusstsein verdienen? Vergeblich? Hat die Gnade euer Herz erreicht und reich gemacht? Was ist denn die Rede im täglichen Leben? Wovon redet man, wenn man am Tisch beieinander sitzt? Wovon redet man nach einem Gottesdienst, wenn man auf der Straße ist? Was lebt denn an Einsicht über uns selbst in unseren Herzen? Schlechtes Gewissen? Dass wir arm oder reich sind? Oder keins von beiden? Oder beides zugleich? Wovon reden wir? Was erfüllt unseren Sinn? Die Gnade Gottes, das bedeutet, begnadigte Menschen zu sein und gnadenvoll miteinander umzugehen, anzuschauen, begegnen, wo das Herz berührt, betroffen ist, wo die Sachkenntnis uns unterscheidet, wo die Rede nicht verbindet, sondern trennt. Was ist Gnade in unserem Leben? Sie wird erkannt an dem, wovon wir reden. Und sie wird erkannt an dem, was unser Herz erfüllt, an Geist und Sinn. Was ist mit uns geschehen durch die Person Jesu Christi. Paulus versteht sein Leben als unter einer Berufung. Und zwar berufen zur Gemeinschaft. Er spricht oft von der Gemeinschaft untereinander. Hier nicht. Hier begründet er die Gemeinschaft, die sich auch in diesem Gottesdienst über unsere Landesgrenzen hinaus ausdrücken mag, als eine Gemeinschaft, zu der wir berufen sind in Christus. Und berufen zur Gemeinschaft in Christus bedeutet, seine volle Aufmerksamkeit diesem Begnadigtsein zu schenken und damit seine volle Aufmerksamkeit dem Gnädigsein zu schenken. Was das bewirkt in dieser Welt, weiß kein Mensch. Hat keine Organisation in der Hand, kann keine Institution verwalten. Es bleibt das Geheimnis des Heiligen Geistes und der Schöpferkraft Gottes. Es gibt zu viel Versuchungen, die Gnade und ihre Folgen selbst zu organisieren. Aber wir verlieren damit beides, die Gnade und unser Leben. Lasst uns unsere Aufmerksamkeit ungeteilt dem Geheimnis unseres Lebens widmen, das in unseren Herzen schlummert, seit wir zum ersten Mal Jesus angerufen haben als den Christus und Ausdruck der Wirklichkeit Gottes. Lasst uns dem nachforschen und nicht zulassen, dass Freude oder Leid, Gesundheit oder Krankheit, Armut oder Reichtum, beides oder dazwischen, uns herausreißt aus dem Warten und Harren und Aufmerken auf jene Verborgenheit, die offenbar werden will. Lasst uns nicht leben als Preisgegebene jenem Sichtbaren, sondern unser Herz dem Geheimnis Gottes öffnen und uns dem widmen. Es wird unweigerlich eine Kraft bedeuten und die vielfältigen Berufungen, die sich in unserem Leben, unserem Dasein, unserer Existenz und Existenzform, im materiellen und kulturellen, in Begabung in jeglicher Weise ausdrücken. Wir werden aber dann letztlich nicht Begabungen leben. Wir werden unsere Berufung leben und damit den Raum bereiten, in aller Begrenztheit und Unvollkommenheit unseres Herzens, den Raum für die Erfüllung der uralten menschlichen Verheißung, die nur in anderer Weise in Erscheinung treten wird, als Menschen es glauben. Es ist das Offenbarwerden Gottes, des Verborgenen in seiner Schöpfung. Er kann nicht anders kommen als in die Herzen der Menschen. Amen. Lieber Vater im Himmel, es gibt Augenblicke in unserem Leben, da führst du uns über Grenzen. Lässt uns schauen und ahnen. Lässt uns Größeres schauen, als wir kennen. Weitest unser Herz, unseren Geist, unseren Sinn und richtest unseren Blick auf die Zukunft, auf die wir erschaffen und berufen sind. Danke für die Gnade aus deinem Herzen in unserem Leben. Danke, dass du uns persönlich gemeint hast damit. Wir Betroffene sind. Danke, wenn dein Heiliger Geist uns das ins Bewusstsein bringt. In Freude und Schmerz. In Gewinnen und Verlieren. An offenen Türen und am Widerstand. Ich danke dir für das Geheimnis deiner Gnade ihre lebendige und vielfältige Kraft und für ihre Herausforderung im Blick auf mein Denken und Sein, meine Vorstellung von mir selbst und von anderen, meinen Blick für mich selbst und für die anderen, für die Auseinandersetzung mit dem Leben und seinen Spannungsfeldern, für Leben und Tod. Ich danke dir, dass deine Gnade stärker ist als der Tod. Und du durch den Heiligen Geist in uns einen neuen Reichtum des Himmels begründen willst, dass wir Sinn und Gedanken dafür haben, eine tiefe Freude an deiner neuen Schöpfung uns erfüllt und wir mit neuem Vertrauen die Aufgaben in den Begrenzungen dieses Lebens angehen, mit unserem ganzen Dasein. Hältst du uns doch dafür den Rücken frei und wandelst dafür unser Herz. Ich danke dir, Gott, dass du bist, verborgener, unsichtbarer. Ich danke dir, dass du lebst und der Odem deines Geistes uns berührt, ja in uns Wohnung nimmt, um sein Werk in uns zu entfalten, zu gründen und zu vollenden. So segnen wir einander und nehmen einander an in deinem Namen. So segnen wir unsere jungen Freunde auf ihrem Weg und vertrauen deiner Barmherzigkeit, deiner Weisheit und Güte in ihrem Leben, wie auch in unserem Leben. Amen.